Es geht heute in unserer Serie um Bilder der Gemeinde. Im Neuen Testament gibt es eine ganze Reihe von Bildern für die Gemeinde. Und wir haben schon zwei Predigten gehört. Einmal über das Bild von der Braut und dem Bräutigam. Und vorletzten Sonntag von Dick Leuwenhoek das Bild von der Rebe und vom Weinstock. Und heute soll es um dieses Bild gehen. Ein Tempel. Das Haus Gottes. Es gibt da verschiedene Stellen im Neuen Testament, die das aufgreifen. Und ich habe zwei Stellen ausgewählt als Grundlage für heute Morgen. Die wollen wir zuerst zusammen lesen. Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Ihr seid also jetzt nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er, und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und die zweite Stelle aus dem ersten Petrusbrief. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Das sind die zwei Bibelstellen. Ich möchte noch vorausschicken, ich bin weder Theologe noch irgendwie Baufachmann. Also allen Grund, heute gut aufzupassen und zu überprüfen, ob das auch stimmt, was ich Ihnen erzähle. Lesen Sie selber nach in der Bibel, ich lade Sie ein. Also ich habe von neuem wieder gemerkt, wie reichhaltig das alles beschrieben ist und wie schön die Gemeinde Gottes beschrieben ist. Und es ist mir ein Anliegen, ich hoffe, das kommt auch irgendwie rüber heute Morgen, wie wunderbar Gottes Gemeinde ist. Und was Bauen angeht, muss ich sagen, meine einzige Erfahrung zum Thema Bauen ist das hier. Also wenn, dann habe ich nur mit Lego gebaut. Das war sehr intensiv, selber und mit den Kindern nachher. Ich werde auch zwei, dreimal das Lego bauen, so als Vergleich hinzuziehen. Ja, beginnen wir. Dort, wo man ein Gebäude beginnt. Mit dem Eckstein. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Und wo ich mir das so versucht habe vorzustellen, bin ich wirklich wieder beim Lego gelandet. Ich möchte nicht Jesus mit Lego vergleichen, überhaupt nicht. Aber alle, die schon mit Lego gebaut haben, die haben sicher irgendeinmal einen Fehler gemacht. Und die wissen, wenn man am Anfang einen Fehler macht, dann passt es irgendwo nachher nicht mehr zusammen. Man kann zwar ein Stück weiter bauen, das geht noch ganz gut, vielleicht so, aber irgendwo, wenn man das Dach zusammenbringen will oben, wenn man eine Reihe verrutscht ist am Anfang, dann geht es nicht mehr zusammen. Punkt. Und was muss man machen? Wieder alles abbauen, zurück zum Anfang. Macht richtig Spaß. Also, ich glaube, ja, man merkt das so richtig anschaulich. Den ersten Stein, den man hier setzt, eigentlich nach dem, ich nehme jetzt einfach mal einen gelben, wenn ich den hier setze, egal wo jetzt, aber wenn ich weiterbaue, ist das sehr einleuchtend für mich. Jetzt richtet sich alles nach diesem Stein. Und das Bild hier sagt uns, Jesus Christus ist dieser Eckstein. Nach dem richtet sich die ganze Gemeinde. vielleicht ob sie will oder nicht, aber sie richtet sich danach. Das hat eine zentrale Bedeutung. Wenn wir einen Vers nach dem Predigttext im Petrusbrief lesen, steht hier Folgendes. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Wir haben gerade vorhin gesehen, dieser Grundstein ist Jesus Christus, von unschätzbarem Wert. Und Gott hat diesen Grundstein ausgewählt für dieses Haus Gottes, für die Gemeinde. Und er sagt hier noch etwas, wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Also dieses Gebäude mit Jesus als Eckstein, das wird nicht irgendwie untergehen. Das wird vor dem Verderben bewahrt werden. Das wird Ewigkeitswert haben. Und ich denke mir, für all diese Menschen, wir haben das von Moga gehört, die so in Bedrängnis sind, in Not sind, auch als Christen, ist das eine große Ermutigung. Wir dürfen wissen, Gemeinde bleibt bestehen. Gemeinde ist die einzige Einrichtung auf der Erde, die einen himmlischen Ursprung hat, nämlich Jesus Christus. Das ist dieser unschätzbar wertvolle Eckstein. Und es ist die einzige Einrichtung auf der Erde, die ewig bestehen bleibt, die nicht untergehen wird. Und es ist vielleicht ganz gut, sich das mal so vor Augen zu führen, was das heißt. Mich jedenfalls erfüllt das mit Ehrfurcht. Das ist etwas ganz Großes, etwas Einmaliges. Und du und ich und wir dürfen Teil dieser Gemeinde sein, dank Jesus Christus. Nach dem Eckstein kommt das Fundament. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Was könnte das für uns bedeuten? Denn im Gegensatz zum Eckstein, zu Jesus Christus, sind ja die Apostel und Propheten gestorben. Die leben nicht weiter. Die sind inzwischen alle tot. Ich verstehe dies so, dass die Apostel und Propheten ja in der ersten Zeit der Gemeinde haben sie ja die Worte von Jesus Christus weitergegeben. Sie haben gelehrt, sie haben das erzählt, was Jesus Christus ihnen gelehrt hat. Und so gesehen, denke ich, ist für uns heute dieses Fundament die Bibel. Dort ist nämlich das aufgeschrieben, was die Apostel gelehrt haben, was Jesus Christus gelehrt hat. Und darum ist dieses Fundament die Bibel und danach soll sich alles in der Gemeinde und bei uns ausrichten. Nun, das ist vielleicht einfach gesagt als gemacht. Es steht ja nicht für jede Frage eine Antwort in der Bibel. Wir haben heute, habe mich gefreut, wieder einmal Eddie gesehen und gehört. Gibt es da eine Antwort? Sollen wir im Gottesdienst eine Kindergeschichte erzählen oder nicht? Ich glaube, wir finden keine direkte Antwort in der Bibel. Die Bibel ist nicht so ein Rezeptbuch oder, wie wir das von Lego kennen, so eine Anleitung, wo man Stein für Stein zusammensetzen kann. Aber die Bibel ist ein Fundament und wenn wir darin lesen, dann erkennen wir Werte, Haltungen. Und wenn ich an die Kindergeschichte denke, dann ist das doch so, dass Kinder, steht in der Bibel, sind ein Geschenk Gottes. Und Jesus, lesen wir nach, liebt die Kinder. Er hat die Kinder besonders gern. Und aus dieser Haltung, glaube ich, ist es sicher richtig, wenn wir uns Gemeinde, wenn uns die Kinder wichtig sind und wenn sie ein Anliegen sind. Und auf diesem Fundament heraus, glaube ich, können wir solche Fragen, wie jetzt Kindergeschichte oder nicht, eben beantworten. Das ist sicher im Sinne des Fundamentes, dass wir den Kindern Geschichten von Jesus und aus der Bibel erzählen. Ob wir jetzt das 3-, 2-, 4-mal im Monat machen, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Kinder spüren, ihr seid uns wichtig und ihr seid uns ein Anliegen. Und das vermittelt eben die Bibel, das Fundament, wo die Gemeinde darauf aufgebaut sein soll. Ich glaube, so gilt es ganz, für ganz viele andere Fragen auch. Gehen wir einen Schritt weiter. Eckstein und Fundament sind gelegt. Und jetzt? Jetzt geht es ans Bauen, oder? Los, anpacken. Bauen wir mal weiter, schauen wir mal. Jetzt kommen die lebendigen Steine, die Bausteine. Das sind wir. Aber wenn wir das so lesen, wenn ich das so lese, dann finde ich mal zuerst gar nichts von anpacken. Da steht eingefügt. Und als würde das nicht genügen am Anfang, steht es im Vers 20 und im Vers 22 gerade noch einmal, zweimal hintereinander steht hier, in das ihr eingefügt seid, durch Christus seid ihr in dieses Bauwerk eingefügt. Wieso gerade zweimal hintereinander? Heute haben wir Muttertag, liebe Mütter. Was sagt ihr euren Kindern zweimal hintereinander? Gibt es keine Mütter, die zweimal etwas, eure Kinder folgen alle gerade beim ersten Mal. Hä? Alles sagst du zweimal. Ja, was ist, ich denke, etwas, das einem besonders wichtig ist, oder? Das gibt man mehrmals hintereinander den Kindern auf den Weg. Und vielleicht gibt es einen zweiten Grund. Etwas, das man so im Hinterkopf vermutet, dass sie das vielleicht doch nicht machen könnten. Also ich glaube, ich muss den Kindern nicht sagen, du, heute Abend darfst du eine halbe Stunde länger aufbleiben. Ich bin überzeugt, das genügt, wenn ich das einmal sage, oder? Also man sagt vielleicht etwas, das besonders wichtig, das ein Herzensanliegen ist und etwas, wo man das Gefühl hat, das könnten die Kinder vergessen. Und vielleicht nehmen wir das mit, wenn wir jetzt da über dieses eingefügt ein bisschen nachdenken. Ja, eingefügt, ich glaube in einer anderen Übersetzung steht sogar aneinandergefügt. Und ich möchte jetzt da noch einmal rasch meinem Lego zurückkommen. Also wenn ich jetzt hier weiterbaue, so, nicht überzeugend. Hä? Also jeder Lego-Bauer, Lego-Bauerin weiß, und Gott weiß das auch, das ist nicht ineinander gefügt, hä? Sondern, ihr kennt das alle, keine Angst, ich baue nicht stundenlang, aber so einen kleinen Moment, irgendwie so. Ja, das kennt ihr alle, so ist ineinander gefügt, oder? So unsere Vorstellung vom Leben. Ich bin da der Gelbe da drin. Links einer, rechts einer, unter mir, ober mir, eingefügt. Versuchen Sie doch mal mit Ihrem Stuhl so nur ein paar Zentimeter nach rechts zu rutschen. Oder wenn es nach rechts nicht geht, können auch nach vorne rutschen. Geht nicht, hä? Eingefügt. Weiß nicht, ist das so Ihre Lebensvision, Ihr Lebenstraum? So eingefügt? Komisch. Aber steht hier dreimal. Mir ist der noch in den Sinn gekommen zu diesem Thema, eingefügt. Ja, also spätestens nach ihm ist doch, wir wollen doch nicht so eingefügt sein. Wir wollen doch Freiheit haben, wir wollen doch glücklich werden und sicher nicht so. Etwas einengend. Ja, wie können wir das auflösen? Wir sind doch heute freie Menschen und ich glaube, ganz viele, wenn man heute fragen würde, wollen frei von Zwängen sein. Individualität, Selbstverwirklichung sind doch heute hohe Ziele in unserer Gesellschaft. Ich habe mal nachgeschaut, Google weiß ja alles, Selbstverwirklichung. Der erste Link war Wikipedia, ein bisschen kompliziert, den lasse ich weg. Den zweiten Link steht Folgendes. Letztendlich heißt es nichts anderes, als sich von äußeren Einflüssen und Zwängen frei zu machen und das Leben zu führen, das man führen will. Niemand kennt unsere Bedürfnisse und Träume und Wünsche besser als wir selbst. Deshalb können wir uns auch nicht auf andere verlassen, sondern müssen selbst etwas dafür tun, dass sie erfüllt werden. Ich finde es noch gut und einfach beschrieben und wir kennen das alle. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich kenne das. Und wissen Sie was, das ist nicht etwas seit dem Jahr 2000. Das ist schon viel, viel älter. Jesus Christus hat das auch schon gekannt bei den Menschen. Und er hat Folgendes gesagt. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Vielleicht schauen wir uns das noch einmal an. Oben und unten. Niemand kennt unsere Bedürfnisse. Und in der Bibel steht, euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Genau das Gegenteil. Und sonst müssen wir selbst etwas dafür tun. Und unten steht, dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Ein augenfälliger Widerspruch und eine große Herausforderung für uns. Vielleicht nehmen Sie sich ein paar Sekunden Zeit oder nehmt ihr euch ein paar Sekunden Zeit. Wo habt ihr das Gefühl? Wo seid ihr näher? Oben oder unten? Es muss jedes selber die Antwort geben. Ich kann nur von mir sagen, ich habe zuerst noch da dieses Gesichtlein animiert, habe es dann wieder weggelassen und dann hat das Gesichtlein so hin und her gependelt. Und ich habe das Gefühl, das oben, das kommt immer wieder in mir hoch. Ich, meine Wünsche. Und dann, wenn ich mich wieder auf Gott ausrichte, dann merke ich wieder das andere. Dass Gott ja viel mehr hat und er sagt sogar, er will uns das geben. Er hat im Überfluss, was ich immer zu wenig habe, dass ich mich eigentlich nicht bemühen muss um das Wenige. Er hat im Überfluss. Und jetzt bekommt, glaube ich, dieses Eingefügt einen ganz anderen Beigeschmack. Jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich mich nicht bewegen kann, sondern Gott fügt mich in dieses Haus ein, fest verbunden. Und er ist der, der uns eigentlich alles gibt, mehr als wir uns nur vorstellen können. Kurz vor dieser Epheserstelle im Epheser 2 steht noch Folgendes, das ich auch noch vorlesen möchte. Greift eigentlich diesen Gedanken genau auf. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Also auch hier nochmals, wir sind nicht alleine, wir alle haben so gelebt. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund seiner Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Mich hat das an das vorhin erinnert, eingefügt von Jesus Christus. Wenn wir da den untersten Satz noch einmal anschauen. Wer hat uns einen Platz gegeben? Jesus Christus, nicht wir. Er hat gegeben, er hat eingefügt. Und zwar schon jetzt. Heute, schon jetzt, in der himmlischen Welt. Und ich denke, Gemeinde oder das Haus Gottes, das ist ein Stück himmlische Welt. Wir haben vorhin gehört, Jesus Christus hat das gegründet. Gott baut das. Also wir haben schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt durch Jesus Christus. Er hat uns diesen gegeben. Ja, und vielleicht bist du das heute das erste Mal hier. Oder du fragst dich, bin ich jetzt wirklich so eine Person, die gerettet ist, die einen solchen Platz hat? Vielleicht bist du unsicher. Und da möchte ich dir eigentlich diesen Vers obendran zusprechen. Er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade. Und wir haben vorhin in der Kindergeschichte gehört, wenn ich es richtig verstanden habe, Gott ist dort, wo man ihn einlädt. Stimmt's? Also mindestens Tamara nickt, das ist ein gutes Zeichen. Gott ist dort, wo man ihn einlädt. Also laden Sie ihn doch ein in Ihr Leben. Warten Sie nicht. Und Sie können heute nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Das sind zwei Menschen, Sie können mit denen zusammen beten und Jesus einladen, damit Sie sicher sein dürfen, dass das auch für Sie gilt. Sie können auch irgend sonst jemanden in der Gemeinde fragen. So, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema Bau. Es geht ja um das Haus und den Tempel Gottes. Wir gehen noch einmal zurück. Und zwar muss ich da mein Lego-Bild noch einmal korrigieren. Ich glaube, das könnte ein falsches Bild von Gemeinde vermitteln, weil der Unterschied der verschiedenen Steine sind eigentlich nur die Farben. Sie sind genau gleich groß und so weiter. Sie haben ja keinen Unterschied, nur ein bisschen unterschiedliche Farbe. Und ich glaube, das mag nicht das Gemeinde oder das Bild des Haus Gottes richtig widerspiegeln. Und da möchte ich noch zwei, drei Gedanken dazu sagen. Ich glaube, die Steine in Gottes Haus, die lebendigen Steine, sind viel, viel unterschiedlicher. Die unterscheiden sich nicht nur in der Farbe. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Bauwerke, wo man eigentlich ohne Mörtel gebaut hat? Und damit das irgendwie aufeinander steht, musste man logischerweise die Steine zuerst richtig schön behauen, damit sie überhaupt zusammenpassen, oder? Sonst fällt ja wieder alles zusammen. Vielleicht so etwas. Ohne Mörtel. Aber man kann so bauen, wenn die Steine genug groß sind, dann hat das auch Gewicht. So stelle ich mir den Tempel der Pharisäer und der Gesetzeslehrer vor. Weil man keinen Mörtel hatte, musste man die Steine eigentlich so lange behauen, bis sie genau da reinpassten. Bis sie perfekt in dieses Loch passten, sonst konnte man nicht weiterbauen. Und man hat natürlich auch so und so viele Steine, die haben einfach nicht gepasst. Oder die ließen sich nicht zurechtbringen. Also man musste auch viele Steine aussortieren. Ja, das Streben nach Perfektion und dieses Herumfeilen aneinander, das kennzeichnete den Umgang in diesem Haus. Ich sage jetzt mal, der Pharisäer. Und ich glaube, ganz anders ist es in Gottes Tempel, für den Gott seinen Sohn als Eckstein gewählt hat. In diesem Tempel können alle Arten von Steine eingebaut werden. Alle. Klein, krumm, eckig. Was gibt's noch? Weiß, farbig, groß und so weiter. Ich glaube, es gibt viel mehr Arten von Steinen, die eingebaut werden können, als wir uns vorstellen können und vielleicht, als das uns lieb ist im ersten Moment. Vielleicht irgend so ein Bild. In diesem Tempel können alle Arten von Steinen verbaut werden, weil der Baumeister den Mörtel der Gnade und der Barmherzigkeit verwendet. Man muss nicht aneinander herumfeilen, bis man zusammenpasst oder bis man perfekt ist, sondern mit Hilfe der Gnade findet jeder Stein in diesem heiligen Tempel von Jesus seinen Platz. Egal wie krumm oder schief er in meinen Augen aussieht, egal wie groß, wie schön oder wie unschön er aussieht. Also nicht, dass wir da ein falsches Bild miteinander weitertragen. Wir können uns irgendwie vorstellen, dass dieser Mörtel Gottes Geist ist, der alles zusammenhält. Oder an einer anderen Stelle, die wir vorhin gelesen haben, heißt es, Jesus ist der, der das zusammenhält, diese verschiedenartigen Steine. Wie dem auch sei, etwas ganz Wichtiges. Jesus oder der Heilige Geist, nicht wir. Es steht nirgends, dass wir die sind, die das zusammenhalten. Aber Gottes Geist verbindet. Und es steht auch, Gottes Geist schafft gute Früchte. Ihr kennt alle diese Stelle, wie Liebe, wie Freundlichkeit und so weiter. Es steht nicht wir. Oder hier auch ein Vers aus dem Epheserbrief, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist geschenkt hat, nicht die wir gemacht haben. Und sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält, das die verschiedenen Steine miteinander verbindet. Ja, er hält den ganzen Bau zusammen. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, was als nächste Folie kommt. Doch. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Und in diesem Bauwerk wohnt Gottes Geist. Im Epheser steht sogar noch mehr, dass von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Hier in der Gemeinde wohnt Gottes Geist. Und wenn ich Gemeinde sage, ist in diesem Fall ist sicher nicht nur die GEC gemeint, sondern Gemeinde heißt für Gott die ganze Gemeinde, weltweit. Hier sagt er, hier wohne ich mit meinem Geist. Sein Geist erfüllt dieses Haus. Es hat nicht nur ein wenig. Wir müssen eigentlich Gottes Geist nicht suchen. Er spricht uns zu, hier ist Gottes Geist. Ich erfülle mein Haus mit Gottes Geist. Und es gibt vielleicht Momente, wo wir das stärker spüren, merken. Und es gibt Momente, wo wir das nicht merken. Aber die Bibel sagt grundsätzlich, er erfüllt dieses Haus mit Gottes Geist. Und mir wird das immer wieder mal so bewusst, wenn ich an einem anderen Ort bin, wie Gottes Geist eben dieses Haus füllt. Wir waren letztes Jahr mit einigen von euch, haben wir so eine Lutherreise gemacht und unter anderem waren wir am Schluss in Leipzig. Und wir haben dort ein Gebäude besucht, das ich jetzt als alles andere als ein Ort nennen würde, wo Gottes Geist wohnt. Es war das ehemalige Stasi-Gebäude. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt es Haus am runden Eck oder so etwas. Wer war noch dabei? Ja, meine Frau, okay. Also ihr dürft nachher gerne ergänzen. Also ein Gebäude, das 1989 waren diese Friedensgebete und diese friedliche Revolution. Seither hat man das als Museum genutzt. Ein Gebäude, so eine bedrückende Stimmung. Also alles andere als hier, was jetzt so schön ist. So richtig. Und wir haben eine Frau gehabt, schätzungsweise 70 Jahre, vielleicht ein paar Jahre älter, die hat eine Führung gemacht für uns. Und die Inhalte, die waren also wirklich nicht Freude. Könnt ihr euch ja vorstellen. Sie hat erzählt, auch aus ihrer eigenen Familie, wie die Stasi die Leute bespitzelt hat. Man hat solche Fotoapparate und Dokumente gesehen, wie das damals gemacht wurde. Und wir sind dann nachher noch in einen Saal gegangen, ja, auch so irgendwie stehen geblieben in den, weiß nicht, 60er Jahren. So. Und sie hat einfach noch Fragen beantwortet und aus ihrem Leben erzählt. Und irgendwann haben wir alle gemerkt, uns verbindet etwas. Das war so faszinierend. Sie hat eigentlich nicht Zeugnis gegeben. Das Einzige, was sie einmal gesagt hat, sie hat gesehen, dass wir eine Kirche oder eine Kirchgemeinde seien, wo wir bei der Führung angemeldet wurden. Und dann hat sie gesagt, ja, dann nehme ich die. Also sie hat dann diese Führung ausgewählt. Und ich glaube, am Schluss hat noch Raimund Thiem, der mit war, gesagt, ich möchte sie einfach segnen. Und für mich war das so, ich weiß nicht mehr, wie die Frau heißt, aber es war einfach so klar, wir sind im Hause Gottes, auch wenn wir in dieser unmöglichen und traurigen und bedrückenden Umgebung waren. Da spürt man so, wie Gottes Geist verbinden kann über hunderte von Kilometern und ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Möchte noch jemand etwas ergänzen? Oder berichtigen, habe ich etwas falsch erzählt? Gut. aber es war sehr eindrücklich. So, und jetzt kommt noch mein Beitrag. Jetzt haben wir von allem geredet, was Gottes Geist macht, dass wir eingefügt werden. Bleibt doch die berechtigte Frage, was ist denn eigentlich unser Beitrag? Vielleicht lasse ich mich als lebendigen Baustein da einfügen. Und dann denken wir sofort an praktische Mitarbeiten der Gemeinde. Petrus nennt aber für die lebendigen Steine zuerst ein anderes Ziel. Oben, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Lasst euch aufbauen. Schon wieder stehen wir in der passiven Form. Zu einer heiligen Priesterschaft. Und jetzt kommt der Teil, wo wir eigentlich aktiv erwähnt werden, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt. Gar nicht so einfach. Das Wort Opfer brauchen wir nicht so viel heute. Vielleicht hilft uns noch ein bisschen unten der gleiche Vers in der Übersetzung Hoffnung für alle. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben bewirkt hat. Ich habe mich so versucht zu erinnern, wann habe ich das Wort Opfer jetzt außen in der Bibel das letzte Mal so gehört? In den Medien oder? Schwierig. Ist ein Wort, das wir heute kaum brauchen. Das Einzige, was mir in den Sinn gekommen ist, dass in diesem tragischen Situation in Südfrankreich, wo sich ein Polizist gegen eine Geisel austauschen ließ. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt in den Medien, oder? Und in dem Zusammenhang kam das Wort Opfer. Quasi, er opferte sich auf, er ist dann ums Leben gekommen und die Geisel, die freigekommen ist, konnte überleben. Das ist für mich so das letzte Mal, wo mir dieses Wort Opfer überhaupt in den Sinn kommt. Ja, ein Priester, wie es hier steht, im Alten Testament, hatte die Aufgabe, dienend vor Gott zu stehen. Dies war verbunden mit dem Dienst, dem Heiligtum Gottes und der Darbringung von Opfern. Priester waren Menschen, die ihr ganzes Leben Gott und dem Gottesdienst geweiht hatten. Wieso steht hier nicht, also wenn, dann solltest du mindestens in zwei Bereichen der Gemeinde aktiv mitarbeiten. Wäre doch cool. Das würde uns vorwärts bringen. Ich glaube, Petrus möchte mehr. Und mehr heißt nicht, dass du dich mindestens in drei Gebieten der Gemeinde aktiv beteiligen sollst. Das darfst du, wenn du willst, aber das ist nicht gemeint. Wir lesen das hier. Ich glaube, es geht um etwas viel Tieferes. Opfer darbringen. Wenn die Israeliten früher geopfert haben, haben sie eines ihrer Tiere Gott gegeben. Beim Opfern geht es um Geben. Vielleicht, für mich trifft so das Wort Hingabe. Das vielleicht am besten. Das ist das, was Gott möchte, dass ich mich hingebe. Vielleicht habt ihr für das Opfer so eine eigene Erklärung, aber für mich würde das treffen. Ich verzichte auf etwas und gebe dies Gott. Und wenn wir uns hingeben, sagen wir Gott, wir gehören dir, wir wollen dir dienen. Ich glaube, das ist hier gemeint. Gott dienen heißt an ihm aufblicken, ihn verehren, ihn verherrlichen. Kann ich dies? Als kleiner, immer wieder sündiger Mensch. Und auch hier steht eigentlich wieder, dass uns der Heilige Geist bei dem hilft. Er hilft uns, dass wir diese Opfer, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat, er hilft uns, dass wir diese Opfer darbringen können. Hinter all dem, was wir so tun, steht der Heilige Geist und hilft uns. Ob wir heute die Kindergeschichte erzählen oder ob wir heute mitsingen und Gott loben oder ob wir morgen den Saal putzen, Ich glaube, das sind alles solche Dienste, solche kleine Opfergaben, die bei uns der Heilige Geist bewirkt und die Ausdruck von unserer Hingabe sind. Und das möchte Jesus Christus. Paulus schreibt an die Römer diesen bekannten Vers: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Hingabe. Und euch ihm, Entschuldigung, als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Hingabe, jetzt muss ich etwas pressieren, ich nehme das trotzdem noch rein. Wir haben heute Muttertag und Mütter sind für mich mindestens ein Beispiel auch für Hingabe. Wie viele Mütter haben in ihrem Leben Dinge nicht gemacht, verzichtet, zugunsten ihrer Kinder. Ich sage nicht, dass es auch Väter und andere gibt, aber heute ist schließlich Muttertag. Ich denke, das ist ein Beispiel, wo man Hingabe auch im menschlichen Bereich sehen kann. Hingabe zum Schmunzeln. Aber vielleicht hilft ab und zu so ein Bild. Jesus hat ja auch in Bildern erzählt, oder? Was Hingabe heißen kann. Ja, das fordert uns heraus, oder? Hingabe ist nicht etwas, das mir am Sonntagmorgen während dem Gottesdienst einfach so in den Schoß fällt, auch wenn Gottes Geist wirkt. Das ist für jeden von uns eine Herausforderung. Und wenn ich das Bild von diesem Haus Gottes richtig verstanden habe, dann ist das immer eingebettet in dieses Haus, in die Gemeinde, diese Hingabe. Wir sind eingefügt in das. Und darum ist es auch immer eine Herausforderung für uns als ganze Gemeinde, diese Hingabe. Und dass diese Hingabe nicht einfach ein Selbstläufer ist, das sagt uns das Wort Gottes ganz klar. Wenn wir in der Bibel lesen, dann stellen wir unmissverständlich fest, es ist ein Widersacher am Werk. Und der möchte nicht einfach, dass dieses Haus Gottes wunderschön gebaut wird. Der hat etwas dagegen. Im Epheserbrief steht, nun noch ein letztes, also Sie merken, es geht dem Ende entgegen. Nun noch ein letztes, aber das Letzte ist oft wichtig. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Er sagt uns, lasst euch stärken, weil es eben nicht einfach so einfach ist. Und gerade nachher erzählt er, in Bildform, dass wir die geistliche Waffenrüstung anziehen sollen. Also ganz klar, das ist nicht einfach nur so ein Geschenk und alles wunderschön, sondern wir als Einzelnen, als Gemeinde sind herausgefordert. Ob uns das gefällt oder nicht, es ist einfach so. Wir haben das von dir, Moga, heute Morgen gehört, oder? Diese Herausforderung, da ist sie so offensichtlich. Da kann man gar nicht ausweichen. Aber im geistlichen Sinne haben wir diese Herausforderung jeden Tag. Das merken wir, glaube ich, selber. Und zu dieser Herausforderung habe ich ein Zitat gefunden, wenn man so recherchiert zum Thema, das ich euch noch weitergeben möchte. Und zwar, ich nehme es voraus, das stammt vom Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb, ich kenne den Mann nicht. Und er hat das 2015 in Krishna zum 175-jährigen Bestehen der Pilgermission, hat er das im Festgottesdienst gesagt. Er hat noch mehr gesagt, aber die christliche Gemeinde ist kein Kuschelclub, in dem es Christen möglichst gut gehen lassen. Die Gemeinde Jesu sei auch nicht, Entschuldigung. Ich muss da vorne lesen, das geht besser. Die Gemeinde Jesu sei auch nicht als eine kulturelle Alternative zu verstehen. Die einen gehen ins Theater, die anderen ins Kino, Dritte mit Vorliebe ins Stadion und wir gehen eben in die Kirche. Da werden wir gut unterhalten, da gibt es gute und interessante Programme. Vielmehr vergleicht der Apostel Paulus die Gemeinde mit einer Baustelle. Es wird gebaut. Dort sei noch nicht alles fertig oder perfekt. Baustellen seien auch nicht unbedingt Orte, wo man sich wohlfühlen müsse und wo Ruhe und Vergnügen angesagt sei. Dort könne es auch ungemütlich zugehen. Deshalb sollten Christen bei Menschen Unzulänglichkeiten nicht gleich am Auftrag Gottes zweifeln. Wir haben gehört, gesehen, was Gott alles macht, wie wunderbar er dieses Haus baut. Aber diese Baustelle, das ist eben auch ein Teil der Gemeinde. Und das müssen wir aushalten und da sind wir gefordert. Aber er ist schlussendlich der baut und der hilft. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen zum Schluss. Ja, Jesus ist der Eckstein. Die Gemeinde hat einen himmlischen Ursprung in ihm und sie wird ewig leben. Das Fundament ist das Wort Gottes. Und die lebendigen Bausteine, die sind wir. Wir sollen uns nicht um unsere Bedürfnisse kümmern, haben wir gehört, sondern zuerst um das Reich Gottes. Und dann wird uns Gott alles andere schenken. Im Haus Gottes finden ganz unterschiedliche Steine ihren Platz. Gottes Geist füllt dieses Haus. Und er schenkt gute Früchte. Unsere Aufgabe, dienen, Opfer darbringen oder wie ich es jetzt mal genannt habe, Hingabe. Und die Gemeinde ist so ein Stück weit, ein Stück Himmel auf Erden, aber sie ist auch Baustelle. Sie ist irgendwie beides. Heilig, weil Gott sie baut, weil nur Menschen, die zu ihm gehören, zu seiner Familie in der Gemeinde sind, aber sie lebt auch in einer ständigen Auseinandersetzung. Übrigens, Bert ist heute, glaube ich, nicht hier. Der könnte das vielleicht bestätigen. Bauherren sind in der Regel froh, wenn ihr Haus fertig ist, oder? Wer lebt schon gerne das Leben lang in einer Baustelle? Bei Jesus ist das anders. Er möchte nicht, dass seine Gemeinde heute fertig ist. Sie soll innerlich und äußerlich, das haben wir vorhin gelesen, sie soll weiter wachsen. Und da merken wir wieder einmal, wie wir Menschen denken und wie Gott denkt. Zeit ist bei ihm nicht so im Fokus. Wir belächeln, wenn da in einer deutschen großen Stadt der Flughafen nicht fertig wird und fühlen uns, wow. Ich glaube, Gott spielt diese Zeit keine so Rolle. Er hat ein anderes Anliegen. Er möchte Menschen gewinnen. Und er hat auch einen Plan. Und er hat noch einen Plan. Amen.